Einen wunderschönen guten Morgen euch. Schön, dass ihr da seid. Ich erkläre das zwischendurch immer mal wieder gerne mit dem Trailer. Das ist nicht nur irgendwie so ein Gimmick, das wir uns ausgedacht haben, um euch zu bespaßen, sondern das ist unsere Zeit, dann auch rüberzuschalten in die Fahr. Und ich finde es klasse, dass ihr dabei seid. Sehr schön. Ich habe heute Morgen ordentlich Kaffee getrunken. Ich gebe zu, der Jetlag beeindruckt mich doch irgendwie noch ziemlich, aber es ist sehr schön, wieder hier bei euch zu sein, obwohl es auch eine schöne Zeit in Texas war. Das war für mich komplett unbekanntes Terrain von, ja, ich weiß, ich muss der Fahr erklären, die Juchzer waren hier deutlich zu hören, von daher, ich weiß auch von wem, von daher sehr schön, dass wir einfach wieder hier sind und ich bin auch sehr dankbar für den Text von heute Morgen. Ich weiß aber, dass ich im Grunde genommen hier mit leeren Händen vor euch stehe, weil das Entscheidende ist, dass Gott zu euch redet, nicht ich, sondern dass er zu euren Herzen spricht und dass er das durch sein gutes Wort tut. Und darum möchte ich ihn jetzt gerne bitten. Und wenn ihr nochmal mögt, dann steht doch mal mit mir auf, um Gott dafür zu bitten. Jesus, dank dir dafür, dass du ein naher Gott bist, ein Gott, der sich für mein Leben interessiert. Und dein Wort ist ein kraftvolles Wort und es hilft mir und uns, besser zu verstehen, wie du bist. Und das ist das Entscheidende, dich zu sehen, dir zuzuhören, das zu tun, was du willst. Und ich bitte dich darum, dass heute Morgen ein Moment ist, wo klar wird, wer du bist und was du mit uns vorhast. Vielen Dank, dass du ein guter Gott bist. Und ich bitte dich darum, dass wir deine guten Worte verstehen. Hilf mir, das zu transportieren. Amen. Setzt euch gerne. In den letzten Jahren habe ich angefangen, verschiedene Podcasts zu hören. Manche Podcasts höre ich im Grunde genommen, weil ich den Leuten zustimme, wenigstens grundsätzlich zustimme, und einfach profitieren will von ihren guten Gedanken, von den Ideen, die mir weiterhelfen. Manche Podcasts höre ich aber auch, weil ich eigentlich im Grunde genommen weiß, diesen Podcast stimme ich nicht zu. Und mir hilft es, an dieser Stelle zu überprüfen, wo stehe ich glaubensmäßig? Was sind Ihre Argumente? Was ist das, was meinen Glauben ausmacht? Und was ist das, was Ihren Glauben ausmacht? Das hilft mir weiter. Einer dieser Podcasts ist von zwei Jungs, die das machen. Und vor vielleicht 14 Tagen sagte einer, und ich fasse das ein bisschen zusammen, aber er sagte das so, ich zitiere das, also das Schlimmste an Christen finde ich, dass das alles so exklusiv ist. In der Religion steckt immer dieser Gedanke, wir haben die Wahrheit und du hast sie nicht. Und der das nicht glaubt, der ist raus. Ich finde das blöd. Ja, ich weiß, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit, aber ich kann doch nicht zu einem anderen gehen und sagen, du glaubst falsch. Ich grenze damit doch den anderen aus. Und ich verstehe das, was er hier gesagt hat. Ich verstehe, dass seine Gedanken so sind. Und vielleicht kennst du auch solche Gedanken, dass du ähnlich denkst. Und ich kenne Gespräche mit Leuten, die sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Und wenn ich sage, nur Jesus, dann sagen sie mir, ja, das kannst du sagen. Aber andere sagen, nur Allah. Oder sie sagen, nur Allah. Und dann kommt irgendwas anderes, was sie glauben. Und jeder sagt, dass er recht hat. Manche denken, das ist zu einem großen Risikofaktor für diese Welt geworden. Wäre diese Welt nicht deutlich friedlicher ohne Religion? Leute fragen mich, Marco, glaubt ihr wirklich, dass es diese eine Wahrheit gibt und nur diese? Und glaubt ihr wirklich, dass alle anderen falsch sind? Das kann doch nicht sein. So viele andere Religionen behaupten doch das Gleiche. Haben nicht alle irgendwie ein bisschen Recht und Können wir dann nicht alle zusammen irgendwie eine Religion sein? Religion ist doch, die spaltet Familie, spaltet Gesellschaften. Und Leute sagen, können wir uns nicht auf Gemeinsamkeiten konzentrieren und können wir nicht die Unterschiede weglassen? Ich will mit dir heute Morgen den ersten Johannesbrief weiterlesen, weil ich glaube, dass der erste Johannes da sehr viel zu sagen hat und er uns genau an dieser Stelle weiterhilft. 1. Johannes 4, ab Vers 1. Johannes schreibt dieses: Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch vom Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Was ich heute Morgen mit uns machen will, ist, ich will Schwerpunkte setzen in diesem Text, weil der Text sagt sehr viel mehr als das, was ich heute Morgen sagen kann. Aber ich will einen Schwerpunkt oder eine Linie zeichnen in diesem Text, wo der Text sehr wohl klare Antworten gibt. Worum geht es hier? Mein erster Gedanke, den habe ich genannt, absolut und wer ist das nicht? Das Spannende in diesem Text ist, dass Johannes sehr mutig in den Ring steigt. Er schreibt hier in diesem Text von richtig und von falsch. Er schreibt hier von Recht und von Lüge. Johannes, und das macht er sehr absichtlich und sehr bewusst, er schreibt hier eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Johannes tut genau das, was viele Leute den Christen heute vorwerfen, nämlich er zeichnet hier ein exklusives Weltbild, drinnen und draußen. Ihr scheint nur eine einzige Wahrheit zu haben und eure Wahrheit lässt nichts anderes zu. Wie kann das sein? Das ist die Frage, die immer wieder aufkommt. Diese Welt ist doch komplex und vielfältig. Es gibt doch unterschiedliche Leute mit so unterschiedlichen Ansichten. Und Johannes, willst du da wirklich sagen, ihr habt recht und die anderen sind falsch? Wie würdest du auf so eine Frage antworten? In unserer Kultur, das, was ich erlebe, und vielleicht ist es bei dir völlig anders, aber was ich immer wieder kennenlerne, ist, dass manche Christen an dieser Stelle verstummen, dass sie leise werden, sich von dieser Sichtweise einschüchtern lassen. Ja, wirklich, wie kann ich denn sagen, dass ich die einzige Wahrheit habe? Habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen? Ich zweifle so oft an meinem eigenen Glauben. Und ist das nicht irgendwie arrogant, wenn ich sage, ich glaube das Richtige? Und ich verstehe das. Ich will das hier an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen. Ich plädiere oder diese Verse plädieren hier nicht für eine christliche Überheblichkeit, eine christliche Arroganz, etwas, wo wir dann aufgrund unseres Glaubens auf andere herabsehen. Das sagen diese Verse ausdrücklich nicht. Aber diese Verse plädieren für Klarheit und für Wahrheit. Und ich hoffe, dass ich dich heute Morgen mitnehmen kann und eine Sichtweise zeigen kann, die mir wenigstens an dieser Stelle hilft, das größere Bild zu verstehen. Was ist dieses größere Bild? Wenn ich meinen Mund aufmache und sage, was ich glaube, egal ob ich an Gott glaube oder nicht. In dem Moment, in dem ich etwas sage, was ich glaube, sage ich auch damit etwas, was ich nicht glaube. In dem Moment, in dem ich meine Sichtweise erkläre, erkläre ich auch, welche Sichtweisen ich nicht teile. Ich weiß, dass das jetzt ein dummes Beispiel ist, das kommt, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Wenn ich sage, diese Welt ist grün, dann sage ich damit, diese Welt ist nicht rot und sie ist nicht blau. Und in dem Moment bin ich natürlich in einer Art und Weise exklusiv. Weil ich teile die Meinung der anderen nicht. Natürlich kann ich sagen, diese Welt ist grün, blau, gelb, orange, was auch immer. Hast du schon mal gemerkt, was das gibt, wenn man die alle zusammenkippt? Das wird braun. Dann sage ich im Grunde genommen am Schluss der Dinge, das ist meine Weltsicht, aber sie ist dann nicht grün. Und sie ist nicht rot und nicht blau. Wenn ich behaupte, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern ich behaupte, dass es ganz viele Wahrheiten gibt, dann sage ich allen anderen, die glauben, dass es nur eine Wahrheit gibt, ihr seid falsch. Verstehst du, was ich da gerade sage? Wenn ich sage, es gibt ganz viele Wahrheiten und alle haben Recht, schließe ich die aus, die sagen, es gibt aber nur eine Wahrheit. Und ich bin auf meine Art und Weise genauso exklusiv, wie alle anderen auch. Du denkst, alle Religionen haben Recht, dann steht deine Aussage gegen die, die glauben, dass nur eine Religion Recht hat. Ich habe Leute kennengelernt, die sagen, ich will ja gar nicht behaupten, dass es Gott nicht gibt. Ich behaupte nur, dass man das nicht wissen kann, ob es einen Gott gibt. Ich bin nicht gegen Religionen. Ich glaube nur, dass man diese Frage mit Gott nicht klären kann. Und ich sage dir, das ist genauso eine glaubensmäßige Aussage. Dieser Glaube lehnt nämlich ab, wenn jemand sagt, ich glaube aber, dass es etwas über Gott auszusagen gibt. Und ist exklusiv denen gegenüber, die sagen, ich kenne aber einen Gott. Was ich damit sagen will, der Kern der Geschichte ist, jeder glaubt etwas. Und in dem Moment, wo du etwas ausdrückst, was du glaubst, bist du exklusiv denen gegenüber, die anders glauben oder die nicht glauben oder, verstehst du? Es ist genauso, wie Johannes das hier schreibt. Es gibt richtig und falsch. Es kann nicht alles gleichzeitig wahr und unwahr sein. Jeder Mensch hat seine Sicht auf diese Welt. Und jetzt kommt es zur eigentlichen Frage, zum eigentlichen Problem, nämlich, was ist denn das? Der erste Schritt ist zu sehen, diese Frage von Exklusivität betrifft uns alle. Wir alle machen Aussagen und klären unsere Position und die ist anders als vielleicht die Position anderer und dadurch sind wir ein Stück exklusiv. Die zweite Frage ist, wofür steht das denn? Was ist das Problem? Was ist wahr und was ist unwahr? Was ist das Problem, ist mein zweiter Gedanke. Die Frage ist also nicht, ob jemand eine absolute Wahrheit behauptet, denn das tun wir alle auf unsere Art. Die Frage ist, was ist der Inhalt? Und das Entscheidende für mich in diesen Versen, was Johannes hier sagt, ist, er sagt, prüft. Was er, und das ist manchmal unangenehm, weil das kostet Mühe und das ist intensiv, was Johannes hier sagt, ist, denkt nach. Steckt Zeit und Energie da rein, beschäftigt euch damit, setzt euch damit auseinander, was du glaubst, wie du glaubst, zu welchen Ergebnissen das führt, beschäftige dich damit. Bei dir wird das wahrscheinlich anders sein und ich will dir nicht auf die Füße treten und sowas, aber ich treffe immer wieder die Christen, die mir sagen, ja, diese Frage hat mich echt sehr belastet. Aber ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen und mich nicht weiter gekümmert. Und das tut es jetzt schon so lange. Und ich frage mich manchmal, warum ist das so? Wenn dich Zweifel beschäftigen, wenn es um die Frage von Wahrheit oder Nichtwahrheit, wenn es darum geht, was ist christlicher Glaube und kann das wirklich so sein und wie muss ich das einordnen, dann hoffe ich so sehr, dass du das tust, was Johannes hier in diesen Versen sagt, nämlich prüf das, beschäftige dich damit. Wenn du nicht selber weiterkommst, ich hoffe, du redest mit Leuten darüber. Ich hoffe, du liest das ein oder andere Buch darüber, dass du weiterkommst mit diesen Fragen. Johannes sagt hier deutlich, was für ihn die Grundlagen der Diskussion sind. Und er sagt hier, Ausgangspunkt ist Jesus Christus. Ich hoffe so sehr, dass wir aufgrund dieser Grundlage gemeinsam bei der Suche von dem, was richtig und falsch ist, was wahr und was unwahr ist, dass wir uns Mühe geben. Ich hoffe so sehr, dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft von fröhlich miteinander diskutierenden Leuten sind, fröhlich miteinander ringenden Leuten sind, die sich darum kümmern, was ist wahr und was ist nicht wahr? Was ist der Kern unseres Glaubens? Was macht uns aus. Und ich hoffe so sehr, dass ich euch animieren kann, nachzudenken. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen seltsam. Aber ich hoffe, dass das, wenn du heute mich hier vorne reden hörst, dass du das nicht einfach nur so nimmst. In losen Abständen sage ich das immer wieder. Glaub mir nicht. Sondern prüf das. Lies nach. Schau, ob das, was ich dir sage, ob das wirklich das Richtige ist. Johannes schreibt hier von den Auswirkungen davon, je nachdem, was du als Wahrheit, was ich als Wahrheit sehe. Und es hat gravierende Auswirkungen, dramatische Auswirkungen. Johannes macht uns hier auf einen sehr tiefliegenden Unterschied aufmerksam. Johannes schreibt hier von einer tiefen Verbindung, die aufgrund unseres Glaubens entsteht. Und Johannes sagt, es gibt die eine Möglichkeit, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, dass du eine Verbindung zu Gott hast. Das ist die eine Konsequenz. Wenn du etwas anderes glaubst, dann sagt Johannes hier, dann hast du keine Verbindung zu Jesus Christus, sondern dann hast du eine Verbindung, die Ideen, die dich beschäftigen, sind Ideen dieser Welt. Und es führt zu nichts. Es führt zu Verbindung zu etwas, was hier ist, aber nicht darüber hinaus. Und ja, unsere westliche Kultur, unsere deutsche Kultur, unsere bremische Kultur ist eine Kultur, die zunehmend das ablehnt, nämlich die Verbindung zu Gott. Glauben und Religion werden zunehmend abgelehnt. Ich hoffe, dass du das nicht als normal empfindest. Auch wenn die Kirchen, das lässt sich ablesen, an der Kirchenzugehörigkeit, lässt sich auch an anderen Sachen ablesen, denn es ist genauso, wie Johannes das hier schreibt. In dem Moment, wo meine Verbindungen nicht zu Jesus Christus sind, sind meine Verbindungen zu was ganz anderem. Ein Beispiel für mich, dass das so ist. Wir haben als Menschen tief in uns angelegt, dieses Bewusstsein dafür, dass es mehr gibt. Die Süddeutsche Zeitung behauptet, dass 2017 zwischen 15 und 20 Milliarden Euro in der Branche der Esoterik umgesetzt worden sind. Warum ist das so? Weil wir dieses, wenn ich nicht die Verbindung zu Jesus Christus habe, brauche ich die Verbindung zu etwas anderem. Tief in mir ist dieses Bewusstsein, dass es da mehr gibt. Und dann suche ich und dann finde ich, ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel, aber das ist ein Bereich, der für mich seltsam ist. Er ist nicht Gottes Bereich. Warum erzähle ich das? Johannes hat recht, wenn er hier sagt, es gibt diesen Geist der Lüge, der von dieser Welt ist. Und der gegen Gott gerichtet ist. Und deshalb sagt er hier, prüft, denkt nach. Johannes schreibt hier von Leuten, die christlich scheinen, aber mit Christus, mit Jesus Christus nichts zu tun haben. Prüft, denkt nach. Das Internet ist voll von Leuten, die christlich scheinen, aber nichts mit Jesus Christus zu tun haben. Und deshalb sagt Johannes hier, prüft, denkt nach. Jeder glaubt irgendetwas. Ich muss eine Entscheidung treffen, was ich glaube. Deshalb prüf, denk nach. Und was Johannes hier glaubt, schreibt er sehr deutlich. Mein dritter Gedanke, absolut, deshalb glaube ich nur an Jesus Christus. Ja, Johannes gibt in diesen Versen mindestens drei starke Argumente, die so für mich so belastbar sind, so sicher sind, so fundiert sind, dass er sagen, Johannes sagen kann, das ist das, was ich glaube. Dies ist wahr und alles andere ist nicht wahr. Ja, das macht meinen Glauben an Jesus Christus exklusiv. Ja, deshalb sagen Christen, an diesen Jesus glauben wir an und an niemand anders. Warum? Drei kurze Gedanken in diesem Text. Das Spannende am Christsein ist, dass es nichts seinen Ursprung in dieser Welt hat. Mein erster Gedanke ist der Ursprung der Rettung. Vers 2, da sagt Johannes, wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Was deutlich ist, ist die Idee von Jesus Christus, Gott, all das ist nicht irgendjemand, der mal zwischendurch überlegt hat, ich sollte mal so einen Gedanken starten, eine Religion wäre ganz nett und lass uns da mal was zusammenstellen. So ist es nicht. Sondern der Grundgedanke ist, und das, was passiert ist, ist, dass Gott selber sich aufgemacht hat, seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat, dadurch mein Leben neu geworden ist. Das ist der Gedanke von christlichem Glauben. Ich glaube an Jesus als die Wahrheit, denn der Glaube an Jesus ist keine menschliche Idee. Das Zweite ist, Gott verfolgt damit ein Ziel. Und das Ziel ist meine Rettung. In Vers 6 steht, wir hingegen stammen von Gott. Vielleicht für den ersten Moment eine ziemlich seltsame Formulierung, die Johannes hier benutzt. Ist das nicht die Spitze der Arroganz, dass er von den christlichen Leuten sagt, ihr seid von Gott, ihr stammt von Gott? Was meint Johannes hier mit dieser Aussage? Ich finde die deshalb stark, denn die Leute, die Johannes hier beschreibt, waren ursprünglich nicht Gottes Leute. Der springende Punkt ist, dass sie erst zu Gottes Leuten geworden sind und nicht, weil sie so toll sind. Nicht, weil diese Leute so religiös sind. Viele Religionen, das mag ich so sehr an dem, was Jesus Christus auf diese Erde gebracht hat. Nämlich, dass nicht mehr entscheidend ist, was ich leiste, was ich kann, wer ich bin, wer ich darstelle. Das ist nicht mehr das Entscheidende, sondern ich bin beschenkt. Das alles, was ich vorbringen kann, ist nichts, weil Jesus alles getan hat. Er ist derjenige, der mich beschenkt. Das Besondere am Christsein ist, dass ich mir auf nichts etwas einbilden kann, denn ich habe nichts geleistet. Ich bin kein Stück besser als irgendjemand anders. Jesus hat all das getan, was nötig ist, um mit Gott unterwegs zu sein. Und ich bin angewiesen auf dieses Geschenk Gottes. Und deshalb kann ich sehr wohl, und ich glaube, das ist auch ein Stück das, wozu wir herausgefordert sind im Umgang mit Leuten, die anders denken. Deshalb kann ich sehr wohl anerkennen, dass andere Menschen weiser und klüger und freundlicher und mitfühlender und sozialer sind als ich. Auch wenn mein Glaube an Jesus ein exklusiver Glaube ist, bedeutet das nicht, dass ich denke, dass ich besser bin als die anderen Menschen um mich herum. Und Achtung! Deshalb ist der Glaube an Jesus exklusiv und absolut. Aber die Auswirkungen des Glaubens an Jesus lassen mich mit anderen respektvoll und liebevoll umgehen, auch wenn sie anders glauben und ich nicht mit dem übereinstimme, was sie denken. Meine Perspektive ist, ich brauche genauso wie alle anderen die Liebe und die Vergebung Gottes. Mein dritter Gedanke. Das Ergebnis von dem, was Rettung bedeutet, finde ich bestechend. In Vers 4 steht, Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Johannes' Gedanke ist dieser: Glaube wird in einer übernatürlichen Kraft praktisch. Ein wesentlicher Grund, warum ich Jesus vertraue, ist, er lebt in mir. Er lebt in all denen, die ihm vertrauen. Mein Leben, das Leben der Leute, die Jesus vertrauen, ist dadurch anders, weil Jesus in mir lebt. Ich will, dass du weißt, wie das damals oder was Johannes vor Augen gehabt hat, als er diese Verse geschrieben hat. Denn in dieser Situation, in dieser Kultur, in die damals gelebt haben, ist sehr deutlich geworden, wie anders die Christen gelebt haben, wie anders sie, wie die Auswirkungen ihres Glaubens sie anders gemacht hat. Christen sagen: Es gibt nur einen Gott. Das ist das, was damals für die damalige Kultur sehr anstößig gewesen ist. Damals, die Kultur damals ist sehr ähnlich gewesen zu der Kultur heute. Damals haben die Leute gesagt, du kannst glauben an wen du willst. Jeder hatte seinen eigenen Gott. Alles ist egal. Das ist in Ordnung. Und jetzt kamen die Christen und sagen, es ist nicht egal. Es gibt nur einen Gott. Und es ist spannend, was aufgrund dessen passiert ist, dass Christen gekommen sind und das mit dem einen Gott behauptet haben. Zwei Beispiele, wie das damals ausgesehen hat. In der Kultur damals gab es eine starke Trennung zwischen Arm und Reich. Und was durch den Glauben an Jesus passiert ist, dass auf einmal in der christlichen Gemeinschaft Arm und Reich zusammengekommen sind. Das heißt, genau das Gegenteil ist passiert. Die Christen haben nicht die Gesellschaft gespalten, sondern sie haben sie verbunden. Da, wo vorher eine Trennung zwischen Arm und Reich gewesen ist, sind sie auf einmal die Verbindenden gewesen. Ein zweites Beispiel. Damals gab es eine starke Trennung zwischen Nationalitäten. Und auch da in christlicher Gemeinschaft, der Glaube hat nicht gespalten, sondern hat Nationalitäten zusammengeführt, wo auf einmal das unerheblich war, ob du griechisch, jüdisch, römisch warst, das hat alles keine Rolle mehr gespielt. Was diese Leute vor Augen hatten, war ein Mann am Kreuz, der die Leute liebt, die ihn ablehnen, die Leute liebt, die ihn verachten. Jesus vergibt den Leuten, die ihn gerade zu Tode foltern. Und Jesus hilft den Leuten, die ihn gerade ablehnen. Wie können diese Christen, wie können die Nachfolger dieses Jesus Christus denn nicht liebevoll sein und verbinden und helfen und demütig sein? Ist ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Jesus dadurch dann weniger absolut, weniger exklusiv? Nee, überhaupt nicht. Die Christen auch damals haben gesagt, richtig und falsch. Wie alle anderen entscheiden sich Christen für eine ganz bestimmte Sichtweise auf diese Welt, nämlich die christliche Sichtweise. Und ich hoffe, dass du dein Christsein immer wieder überprüfst und durchdenkst und mit anderen darüber diskutierst, nämlich mit der Frage, mit der Grundlage, dass dein Vertrauen basiert auf Jesus Christus und deine Perspektive gerichtet ist auf diesen Jesus Christus. Und da du mit anderen darum ringst, was bedeutet das praktisch? Zu prüfen, bin ich mit diesem Jesus Christus wirklich unterwegs? Glaube ich das, was er wirklich ist? Und gerade dieser exklusive Glaube, gerichtet auf Jesus Christus, lässt Christen offen und einladend und fröhlich auf andere zugehen. Es ist gerade nicht dieser spaltende Glaube, sondern ein sehr friedlicher Glaube, ein verbindender Glaube, durch die Exklusivität auf Jesus zu sehen. Durch das Absolute, diesem Jesus zu vertrauen, sind wir so freundlich, einladend, fröhlich, demütig mit diesem Jesus unterwegs. Ich hoffe, du auch. Soweit.